Du hast den MSCI World gegoogelt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Der ist im Plus.
Du schaust. Steigt auch konstant so die letzten Wochen und Monate.
Jetzt schaust du in dein Depot und dein ETF ist trotzdem im Minus. Mhm. Denkt man sich erstmal so, hä? Was da los?
Betrug!
Ja. Es ist hoffentlich kein Betrug. Es liegt wahrscheinlich am US-Dollar oder genauer gesagt am Wechselkurs von Euro und US-Dollar. Und heute klären wir mal, ob sich so eine Währungsabsicherung lohnt. Also sich davor zu schützen, dass der US-Dollar weniger wert wird und dich das Rendite kostet. Oder ob dich nicht am Ende diese Währungsabsicherung Rendite kostet.
Ja.
Dann weißt du nämlich Bescheid und kannst den richtigen ETF aussuchen. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es ist ja so ein, ich sage immer so, am Ende der Tagesschau-Klassiker oder auch so am Ende von manchen Radionachrichten, dann kommt immer so, ja, für einen Euro bekommst du so und so viel US-Dollar oder der US-Dollar steht bei bla bla Euro. Das ist so ein Wert, der schwankt immer mal wieder, wie der US-Dollar zum Euro steht, aber man hat so ein erstaunlich gutes Gefühl dafür. Es ist schon irgendwie so eine Alltagsangabe, mit der, also man kann es jetzt nicht sicher sagen, aber man kann meistens so eine ungefähre, so wie sagt man auf Englisch, so eine Ballpark-Nummer sagen.
Und das Gefährliche, glaube ich, ist dabei, dass wir, also meistens wird ja Euro zu US-Dollar aus meiner Sicht angegeben und das zeigt die Kurve nach oben. Also man hat irgendwie ein gutes Gefühl dabei, ne? Weil der Euro im Vergleich zum Dollar legt der zu. Und ich glaube so, wenn du gerade sagst, so, ja, ich schaue ein bisschen Tagesschau, hat man irgendwie so ein gutes Gefühl.
Ja.
Und jetzt hast du ein MSCI World ETF, und das spielt auch gar keine Rolle. Das kann irgendein weltweit anliegender ETF sein, kann auch FTSE All World sein und so. Da ist überall ziemlich viel US-Dollar-Anteil drin. Und dann stellst du fest, das ist nicht gut. Warum? Du hast es ja schon angesprochen, weil ich brauche bloß den Kehrwert bilden, ne? Wenn der Euro zum Dollar steigt, heißt natürlich, dass der Dollar zum Euro sinkt, mit anderen Worten. Die zahlreichen US-Aktien drin, über die wir ja so oft reden, die werden leider weniger wert, ja, weil die natürlich in Dollar notieren, in Dollar erstmal abgerechnet werden oder vielmehr aus Dollar in Euro umgerechnet werden. Und um es ganz einfach zu sagen, ja, wenn du einen weltweiten ETF hast, steckt die Hälfte, liegt die Hälfte, mehr als die Hälfte deines Geldes in US-Dollar. Naja, und wenn der US-Dollar weniger wert wird, ist leider negativ für dich.
Und genau das hatten wir jetzt im Herbst 25 immer mal wieder, dass nämlich der Dollar so eine kleine Schwächephase hatte. Und das wirkt sich dann aus. Ja, und was das heißt und wie du dich schützen kannst, diskutieren wir gleich in dieser Folge Geld ganz einfach. Bevor es jetzt losgeht, mal wieder die erfreuliche Nachricht. Diese Folge präsentiert dir jetzt nicht irgendein Partner, der US-Dollar, wer auch immer.
Präsentiert vom US-Dollar.
Was läuft? Weil bei Finanztipp gibt es da, wo wir es beeinflussen können, keine Werbung.
Keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung.
Wir wollen einfach, dass du gut informiert bist und dass du möglichst gut über Finanzen Bescheid weißt. Das ist nämlich auch der Zweck der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung, zu der Finanztipp gehört, nämlich die Finanzbildung in Deutschland zu verbessern. Und
das ist der Hauptgrund, das versteht auch immer, verstehen immer viele nicht. Niemand kann auf Finanztipp Werbung schalten. Ich bekomme jeden Tag mehrere E-Mails von irgendjemandem, der gerne einen Werbedeal mit Finanztipp eingehen würde, weil wir sind da total attraktiv mit unserer hohen Reichweite und könnten da sehr lukrative Werbedeals abschließen. Aber das machen wir natürlich grundsätzlich nicht.
Wir verraten nicht mal, welche T-Shirts wir in den YouTube-Short-Videos tragen. Es wurde letztens mal gefragt, okay, in einem Kommentar.
Wusste ich auch nicht.
Auch diese Information behalten wir für uns. Aber wenn du dir jetzt denkst, oh, ich will euch eigentlich helfen, noch mehr Leute zu erreichen, dann ist das total cool. Wir freuen uns zum Beispiel, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder unsere App runterlädst. Oder wenn du sagst, oh, das geht mir immer noch nicht weit genug. Wenn du sogar Finanztipp-Unterstützer wirst, mehr Infos dazu findest du unten in den Shownotes. Dann schauen wir nochmal zurück auf die Wechselkurse.
Eigentlich schwebt ja so ein Geist hier so im Podcast-Studio, ne? Irgendwie über diesem ganzen Thema. Ich weiß gar nicht, ob du den jetzt eigentlich nennen wolltest. Also ich frage mich, wann wir irgendwelche halbwegs aktuellen Themen mal diskutieren und nicht der Name Donald Trump auftaucht. Jetzt habe ich ihn genannt, schauen wir mal, ob wir nochmal auf ihn zurückkommen.
Aber man muss ja tatsächlich sagen, also der Wechselkurs von Dollar zu Euro, der war ja auch schon mal aus Sicht des Dollars deutlich schlechter.
Ja, ist schon richtig.
Also wir waren doch sogar schon mal bei, du bekommst für einen Euro $1,50.
Ja, fast. Richtig, genau. Das ist natürlich anno dazumal und lange her. Aber wenn man sich natürlich die Entwicklung der letzten Jahre und vor allen Dingen im Wesentlichen kann man sagen, seit Jahresbeginn anschaut, dann ist der Trump-Effekt natürlich schon deutlich erkennbar. Und im Wesentlichen steckt halt dahinter, dass es ist nicht so sehr, dass die Leute den der US-Wirtschaft nicht trauen würden, weil, wie wir ja gerade gehört haben, der MSCI World und damit natürlich zu nicht geringen Teilen die großen US-Konzerne, deren Kurse steigen. Ne? Also die Aussichten, gerade durch KI und so weiter, die sehen natürlich ganz gut aus. Aber das Misstrauen in den Dollar ist definitiv da. Ne? Ansatzweise steigende Verschuldung in den USA und vor allen Dingen der Druck von Donald Trump auf die Fed, auf die US-Zentralbank, doch endlich mal die Zinsen zu senken, was sie ja jetzt auch nach und nach wahrscheinlich machen werden, beziehungsweise jetzt damit angefangen haben. Und das, ja, senkt halt sozusagen das Vertrauen in den Staatshaushalt, in die Staatsverschuldung der USA.
Muss man ja auch sagen, also Misstrauen in Währungen ist natürlich ein ganz gravierender Faktor. Ja. Also in einer idealen Welt geht man immer so ein bisschen davon aus, dass ja der Markt macht so ein bisschen die Wechselkurse von den Währungen zueinander und alles ist gut und es ist so steckt so das drin, was eine Währung tatsächlich wert ist. Aber mal, wir erinnern uns vielleicht noch zum Beispiel an die Frage, ob der Euro sicher ist, als Mario Draghi noch EZB-Präsident war und der dann ja gesagt hat, er würde bis zum Äußersten gehen, um den Euro zu schützen.
Whatever it takes.
Erst damit war das beendet, aber man sieht ja zum Beispiel auch in Urlaubsländern manchmal, was Vertrauen in eine Währung so machen kann. Also die türkische Lira ist ja so ein ganz klassischer Fall, die ja vor, ja, sagen wir 10 Jahren noch ganz andere Wechselkurse auch hatte, wo dann irgendwann so ein bisschen das Vertrauen der Märkte in eine Währung halt weg ist. Das wird mit dem Dollar wahrscheinlich nicht passieren.
Wollen wir nicht hoffen, dass wir... Sagen wir vorsichtig, ein interessantes Szenario für die Weltwirtschaft.
Aber Währungsrisiken sind erstmal größer, als man denkt. So.
Absolut. Man nimmt gerade so Euro-Dollar als was sehr Stabiles wahr, aber wenn man genau hinschaut, dann sind da schon ordentliche Schwankungen drin. Und aus Sicht der Inländer, in dem Fall der US-Amerikaner, ist das ja erstmal toll. Wenn nämlich der Dollar billiger wird, ja, dann bekommen sie für ihre Exporte insbesondere ja mehr Geld, also wenn sie... Amerikanisches Auto ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn sie Microsoft halt irgendwie was verkauft oder ein
amerikanisches iPhone, Erdöl
oder ein iPhone und so weiter, ja, dann sind die Euro, die wir dafür bezahlen, in US-Dollar halt mehr wert. Deswegen ist es auch oft so ein, ja, dieses künstliche Heruntersetzen der inländischen Währung oftmals auch so ein Grund für einen de facto Wirtschaftskrieg, der dann so eine Art Währungskrieg, der da ausbricht. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber die Anzeichen gehen so ein bisschen in die Richtung, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen. Aber das ist halt ein Spiel mit dem Feuer. Weil wie du gerade sagst, wenn nämlich das Vertrauen mal nachhaltig erschüttert ist, das wissen wir alle, auch aus privaten Beziehungen, dann ist es ganz schwer, dieses Vertrauen in eine Währung wiederherzustellen.
Genau, und dadurch bewegen eben Wechselkurse deinen ETF. Ja. Und wir haben es vorhin schon gesagt, du investierst in Euro, ungefähr 70% der Aktien notieren aber in Dollar. Das heißt, wenn jetzt der Dollar fällt und die Aktienkurse steigen, dann kann dein ETF in Euro trotzdem quasi im Minus sein, rechnerisch in deinem Depot.
Oder zumindest hast du nicht dieses Jahr nicht ganz so viel Rendite gemacht, wie du es dir vielleicht erhoffen würdest.
Und dagegen gibt es ein Produkt, währungsbesicherte ETFs. Da steht dann immer der Zusatz hedged dabei bei diesen ETFs, aber wie bei allen Dingen, die gegen was helfen, gilt immer zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und wir machen heute mal die Packungsbeilage zu diesen Währungsabsicherungen.
Vielleicht will ich das nochmal betonen, ne? Vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das mal liest, hedged bedeutet immer abgesichert. Gegen irgendwas, in dem Fall ist es, worüber wir jetzt reden, währungsgesichert, aber hedged, dieses so ein schönes Fachwort aus der Finanzwelt, bedeutet immer eine Absicherung. Es gibt auch Inflation Hedge, der also abgesichert gegen Inflation und alle möglichen Ausprägungen davon.
Typische Namen ist da zum Beispiel so MSCI World Euro, also EUR, Euro, das Währungskürzel Hedge, dann weißt du, das ist
in Euro abgesichert.
Genau. Und die Nachfrage ist gerade hoch. Also laut einer Analyse der Deutschen Bank fließen 80% der ETF-Investments in US-Aktien, in solche Produkte.
Also in Hedged-Produkte.
Ja.
Wow.
Fand ich auch krass.
Das ist krass. Also vor allem, wenn man sich überlegt, ja, dass das jetzt, da sieht man auch, wie von wem ETFs benutzt werden. Weil ich glaube, das sind jetzt nicht mit der Masse Privatinvestoren, weil sonst müssten wir das hier nicht so lange und ausführlich erklären, wenn das für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und mich und uns alle schon total gängig war. Ja klar, da kann man auch so eine Hedged-Variante nehmen. Nein, das ist sicherlich hauptsächlich Geld, behaupte ich jetzt einfach mal, von so einem institutionellen Investoren, ja, die sich die dem Dollar misstrauen. Die sagen, ja, ETFs, super Vehikel, aber ich glaube, dass der Dollar weiter sinkt. Ich will mich dagegen absichern.
Ist natürlich einmal, was du dazu wissen solltest, was wichtig ist. Kurzfristige Wechselkursschwankungen sind ganz normal. Also zum Beispiel 2009 hatten wir diese 1 Euro für 1,50 Dollar Zeit. Heute sind wir so in so einem Bereich zwischen so 1,06 Dollar bis 1,20 Dollar auch mal, in dem das so ein bisschen hoch und runter geht. Ist aber jetzt historisch nichts Besonderes, muss man auch sagen. Langfristig gleichen sich solche Wechselkursschwankungen auch sehr oft aus. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, eigentlich ist so ein Hedged ETF das so ein bisschen der Bausparvertrag unter den ETFs. Weil,
interessanter Vergleich.
Wenn du jetzt einen Bausparvertrag abschließt, dann wettest du ja drauf, also da du machst Summe X da rein und dafür bekommst du dann Darlehen Summe Y zu dem schon festgelegten Zinssatz. Das heißt, du wettest ja drauf, dass in der Zukunft die Zinsen schlechter sind als heute. Also absolut, du mehr für Zinsen bezahlen müsstest.
Genau. Also das war natürlich jetzt wieder ein typischer Emil Nevskerscher komplizierter Gedankengang, aber es ist völlig richtig. Ein Bausparvertrag ist auch ein Hedging, nämlich eine Absicherung gegen in Zukunft steigende Zinsen. Ich glaube, das ist nicht so vielen Leuten bewusst ist. Ich sage immer gerne, ein Bausparvertrag ist eine Wette, nämlich darauf, dass die Zinsen in Zukunft höher liegen, und zwar deutlich höher liegen, sonst lohnt es sich nicht. Aber in dem Sinne ist es auch eine Versicherung, kann man fast sagen, die man sich einkauft, ein Hedging.
Und in dem Fall machst du ja eigentlich das Gleiche, weil, ja, wenn man ehrlich ist, man sichert sich ja jetzt nicht gegen kurzfristige Schwankungen ab, weil da hättest du das Problem, dann musst du jetzt irgendwann deine ETF-Anteile ja wieder verkaufen und in den normalen ETF umschichten und dann musst du immer Kapitalertragssteuer auf deine Gewinne zahlen.
Abgesehen davon, dass es komplette Spekulation ist und du dieses Timing garantiert nicht richtig erwischt. Das ist super schwierig.
Das heißt ja, wenn du jetzt in so einen ETF investierst, vor allem per Sparplan, dann wettest du langfristig, ja, und jetzt wirklich langfristig, also 15 Jahre, auf einen schwachen Dollar. Das heißt, dass es mit dem Dollar langsam bergab geht.
Und das wäre wahrscheinlich auch langfristig damit verknüpft, nicht sicher, aber langfristig wahrscheinlich damit verknüpft, dass es mit der US-Wirtschaft auch bergab geht. Und das ist auch kein Szenario, was du dir eigentlich wünschen kannst. Also es ist eine klare Wette, sagen wir so, es wäre eine klare Wette darauf, dass insgesamt der Euro oder europäische Wirtschaftsraum langfristig deutlich stärkere Wachstumsraten wahrscheinlich vermutlich hat als der US-amerikanische. Ist aus meiner Sicht eine gewisse gewagte Wette. Und hat übrigens nicht mehr viel mit passiven Investieren zu tun. Das ist eine aktive Marktmeinung, ja, worauf ich setze. Und ich kann es jetzt schon sagen, ich halte mich da lieber neutral. Ich weiß es einfach, vorsichtig gesagt, nicht.
Und genau, es kann nach hinten losgehen. Was aber noch mal viel wichtiger ist, natürlich sind die Kosten höher, weil, ja, keine Garantien sind umsonst. Hatten wir auch letztens bei Riester schon. Oh, jetzt langsam sind wir wirklich wie diese Alten von der Muppet Show. Also die Kosten sind natürlich höher für diese Garantie, weil das Geld kostet. Das hatten wir letztens auch schon bei den Hebel-ETFs. Oh, wir reden oft drüber, was alles Geld kostet. Das heißt natürlich, du hast einmal eine höhere TER, also eine höhere Gesamtkostenquote bei solchen ETFs. So ein normaler, sagen wir, iShares MSCI World ETF. Bist du so bei 0,2%? Abgesichert bist du so bei 0,55% zum Beispiel, wow, bei den beiden, die wir verglichen haben in unserer Berechnung.
Also das muss erstmal reinholen, ne? 0,35%-Punkte, 35 Basispunkte, wie man so schön sagt in der Finanzbranche, das ist kein Pappenstiel.
Und so ein besicherter ETF hat natürlich zusätzliche Finanzierungskosten, weil sowas muss. Das Geld für sowas muss irgendwo herkommen, wie auch bei einem Hebel-ETF. Du kannst ja nicht aus dem Nichts quasi wie so ein Magier die Renditen verdoppeln bei so einem Hebel-ETF. Und du kannst halt auch nicht aus dem Nichts dich gegen Währungsschwankungen absichern. Alles hat irgendwie einen Preis. Und diese Finanzierungskosten.
Das sagst du so schnell. Ich glaube, dass das aber vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Vor allen Dingen, und das rieche ich halt wieder so ein bisschen nennen, das sind so Produkte, die halt gerne auch verkauft, anstatt gekauft werden. Ne? Also ist sich jemand so ein bisschen spricht mit einem Finanzberater, spricht mit einer Bankberaterin, wie auch immer, und ist sich so ein bisschen unsicher bei dem ganzen Thema ETF-Investment. Und da sind wir jetzt auch an der Stelle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, okay, erstmal ist es eine Info für dich selbst, aber bewahre vielleicht auch die Leute, die dir wichtig sind. Deine Familie, deine Partnerin, dein Partner, wer auch immer, vor einem Fehler. Wenn jemand sozusagen nicht bereit ist, dieses vermeintliche Risiko eines Aktien-ETFs einzugehen, dann hilft es nicht, wenn ihm jemand dann einredet, ja, aber das ist ja gegen Währungsschwankungen abgesichert, da fühlen sie sich viel, viel besser, Herr Nefzka, ja, da machen sie sich keine Sorgen machen. Das ist Vertriebsgewäsch, ja, Vorsicht. Es geht vielmehr darum, richtig einzusehen, hey, ja, natürlich schwankt das. Natürlich wird es nach unten auch mal noch ordentlich nach unten gehen, aber wenn du das mindestens 15 Jahre durchhältst, dann bist du schon sehr auf der sicheren Seite.
Und diese Finanzierungskosten, die hängen, ganz, ganz vereinfacht gesagt, davon ab, wie der Zinsunterschied zwischen den USA und der Eurozone ist, ja, weil diese ETFs müssen sich ja Geld am Geldmarkt leihen und dadurch im Endeffekt von dem generellen Zinsniveau auf beiden Märkten, was da die Differenz ist, das führt eben zu den Kosten und das kann ja langfristig ein deutlicher Renditeverlust sein, wenn diese Kosten hoch sind.
Ja, absolut. Und das unterschätzt man, glaube ich, ganz gerne, wie stark so ein, vor allem, weil es ja ein laufender negativer Zinseszinseffekt ist, ja, wie stark sich das auswirkt. Also da muss dann, mit anderen Worten gesagt, wenn ich mir tatsächlich so einen Euro-hedged ETF ins Depot lege, dann wette ich darauf, dass der Dollar erheblich sinkt, deutlich sinkt.
Wir haben uns mehrere Zeiträume angeschaut. Ich greife jetzt mal einen davon raus, und zwar vom 29. April 2015 bis zum 11. August 2023.
Also 8 Jahre.
Genau. Warum dieser seltsame Zeitraum? An beiden Tagen war jetzt der Wechselkurs von Euro zu Dollar ungefähr bei 1,1. Mhm. Also wir kommen wechselkursmäßig da raus, wo wir reingegangen sind. Was gar nicht so selten ist. Also man findet genügend Zeiträume, für die das zutrifft, was wieder dafür spricht, es schwankt halt so ein bisschen hin und her.
Genau, also ne, es ist ein Markt, wo es irgendwie wild durch die Gegend schwankt, aber am Schluss läuft es wieder auf das Gleiche raus.
Mit bisschen anderen Worten, wie bei so einer Achterbahn. Am Ende steigst du da aus, wo du reingekommen
bist. Genau, aber das heißt, die Vorhersage hat nicht zugetroffen, der Dollar ist nicht weiter gesunken, sondern ist wieder zum Schluss, hat sich wieder auf das bewegt, wo wir vorher waren.
Wir schauen uns jetzt quasi das an, was wahrscheinlich passieren kann und was dann schmerzhaft wird. Also, der abgesicherte ETF auf den MSCI World hat in diesem Zeitraum 1,6% Rendite pro Jahr weniger gemacht.
1,6%.
Als der normale MSCI World ETF.
Also beispielsweise, 6 und 4,4 oder 7 und 5,4, solche Späße.
Genau, macht bei 10.000 Euro Einmalanlage 2.200 Euro weniger Gewinn.
Auf 8 Jahre.
Ja.
Okay.
Dieser Renditeunterschied, der schwankt, wenn man verschiedene Zeiträume anschaut, aber er liegt oft über 1%. Also schon spürbar. Du siehst die Absicherung, das klingt erstmal gut. Es kostet aber schon, weil wenn du jetzt sagst, boah, du machst irgendwie 7,5% Rendite oder 6,5% Rendite, das merkst du am Ende.
Genau, und das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Vorhin hast du gesprochen von einer erhöhten TER von 0,55%. Sag mal so, ja, ist jetzt nicht wenig, aber vielleicht noch im Rahmen des Erträglichen. Aber zwischen 0,55% und über 1% Renditeverlust ist schon nochmal ein anderer.
Vor allem könntest du da ja auch sagen, ach, 0,55% ist jetzt relativ viel. Aber im Vergleich zu so einem aktiven Fonds ist das ja noch ein Schnapper. Mhm.
Und da ist es jetzt noch nicht mal total gegen dich gelaufen, ne? Letztendlich hast du am Ende wieder genauso viel Euro pro Dollar wie vorher. Es könnte ja auch noch schlimmer laufen. Es könnte nämlich laufen, dass der Dollar weiter steigt, ja, der Euro fällt und dann geht sich die ganze Rechnung nochmal schlimmer aus.
Und es gibt eben langfristig wahnsinnig viele so Zeiträume, in denen sich die Wechselkursschwankungen ausgleichen. Mhm. Also da geht es ein bisschen hin und her und am Ende hat sich nicht so wirklich was getan. Deswegen ist unser Tipp, setz lieber auf einen normalen weltweiten ETF, also den MSCI World, den FTSE Developed oder den FTSE All World, MSCI, ACWI, ganz egal. Das ist einfach, das ist günstig, die sind breit gestreut und du musst jetzt nicht wertvolle Zeit deines Lebens drauf verwenden, so Dinge wie Währungskurs, also Wechselkursschwankungen überhaupt zu verstehen.
Genau, abgesehen davon zu verstehen, wie deine Absicherung, deine Euro-Absicherung gebaut ist. Und ich glaube, an der Stelle geht es auch noch um einen anderen Fehler, den wir machen. Passives Investieren, langfristiges passives Investieren bedeutet nicht nur keine Meinung zu einzelnen Aktien, zu bestimmten Branchen oder Märkten zu haben, sondern auch keine wirkliche politische Meinung zu haben im Sinne von, wie geht es politisch in nächster Zeit weiter. Denn das jetzt, vorhin hast du gesagt, dass 80% der Gelder da aus dem Ausland in Euro-Hedged ETFs fließen. Das ist natürlich eine aktuelle Markt- oder politische Meinung. Ne? Mit anderen Worten, dass die USA da sich nicht besonders gut anstellen werden. Und dann, deswegen habe ich den Geist vorhin angesprochen, der Donald Trump, der über allem schwebt, immer, ja. Das kann ich natürlich verstehen. Aber der Witz beim langfristigen passiven Investieren mit ETFs besteht auch darin, sich von solchen relativ kurzfristigen politischen Trends freizumachen. Es ist total verständlich aus meiner Sicht, und mir geht es ja auch nicht anders, dass einem das natürlich Sorgen macht, was da drüben in den USA, insbesondere auch wirtschaftspolitisch, passiert. Aber davon muss man sich halt auch ein Stück weit freimachen und zu sagen, mein Euro-Investment über meinen MSCI World ETF oder meinen weltweit anlegenden ETF ist auch eine Form der Diversifikation. Mein Gehalt, meine Rente, mein Arbeitsplatz und so weiter, das ist alles im Euro-Raum. Das kriege ich in Euro ausbezahlt. Damit mache ich in gewisser Weise auch Rendite. Das bezahlt meinen Sparplan unter anderem. Ja? Dass ein großer Teil meines Geldes diversifiziert unter anderem in US-Dollar liegt, ist auch eine Diversifikation. Weil es kann natürlich auch genau andersherum laufen. Dass es nämlich long in the wrong run, in den nächsten 15, 20, 25 Jahre, wie auch immer, dann doch in USA deutlich besser läuft als in Europa, dass der Dollar wiederkommt und all das haben wir alles in der Vergangenheit schon gesehen. Übrigens, ich würde sagen, wenn man jetzt mal die letzten 2, 3 Jahre weglässt, haben wir in vielen Fällen auch von der Stärke des Dollars als ETF-Investor profitiert. Und das sage ich jetzt, der diese Geschichte schon seit, wie lange jetzt, fast 15 Jahren mitmacht.
Für dich ist auf jeden Fall das Entscheidende, den passenden ETF findest du super einfach mit unserem Finanztipp ETF-Finder. Den verlinken wir dir unter dem Video in den Shownotes oder unter dem Podcast in den Shownotes, je nachdem, wie du es dir anschaust oder anhörst. Und da findest du auch den passenden für dein Depot. Du musst dich nicht mit so Dingen aufhalten. Du weißt jetzt, wie es funktioniert, was ja immer eine gute Sache ist.
Du hörst jetzt schon eine Weile zu bei unserem Podcast. Vielleicht kennst du dich jetzt auch schon so ein bisschen aus beim Thema Finanzen. Aber Hand aufs Herz, hast du denn das alles schon umgesetzt? Hast du wirklich deine eigenen Finanzen schon komplett entwirrt? Bist du dir sicher, dass da nicht vielleicht doch noch der ein oder andere Bock drin ist? Und vor allen Dingen, was machst du denn, wenn du feststellst, du hast da einen Bock geschossen? Und wo kannst du nachschauen, wenn du da später mal nicht so richtig sicher bist? Dafür habe ich das perfekte Buch für dich, nämlich mein neues Buch Finanzen ganz einfach. Sparen, investieren, vorsorgen, absichern, all das habe ich dir kompakt und leicht verständlich zusammengeschrieben. Finanzen ganz einfach, jetzt überall im Handel.
Und wir testen jetzt noch, ob Saidi weiß, wie bestimmte Dinge funktioniert.
Okay.
Nämlich mit den Fragen von euch. Und wir fangen an mit victoria.hnk. Und sie fragt nach Möglichkeiten nach dem Abitur, um ein Studium zu finanzieren.
Ah, okay. Ja, danke für die Frage. Victoria, gibt es natürlich verschiedenste Geschichten. Also zunächst mal solltest du unbedingt prüfen, ob du BAföG bekommen kannst. Weil BAföG, überhaupt bitte keine Berührungsängste haben. Ich sag's gleich vorweg, an BAföG ist noch niemand pleite gegangen. Wenn du BAföG bekommen kannst, dann nimm es um Gottes Willen in Anspruch. Ja, ist manchmal ein bisschen mühsam, sich mit diesem Antrag auseinanderzusetzen. Gibt es auch Hilfsangebote dazu. Wir haben auch einen guten Ratgeber auf finanztipp.de dazu. Es ist am Ende auch kein Buch mit 7 Siegeln, denn du wirst erstens einen großen Teil nicht zurückbezahlen müssen, ganz grob die Hälfte, und die Rückzahlungsbedingungen sind so kulant, das kriegst du später auf alle Fälle hin. Also sich nicht scheuen, ob man BAföG bekommt. Dann, wenn es richtig eng ist, auch mal schauen, ob man Wohngeld bekommen kann. Ja, gerade dann, wenn die Mieten ziemlich hoch sind. Offensichtlich natürlich das ganze Thema Nebenjob. Da nur der Hinweis von mir, erstens sich frühzeitig drum kümmern, weil meiner Erfahrung nach die meisten Studierenden, die sich nicht frühzeitig drum kümmern, machen halt dann irgendwas, was man so schnell findet. Typischerweise Gastro oder ähnliches oder im Rewe verkaufen oder sowas in Richtung. Das ist jetzt oftmals kein schlechtes Geld. Aber ich bin ja immer dafür zu sagen, ich mache einen Nebenjob, der mir auch inhaltlich was bringt, wo ich irgendwie was dazu lerne, ob das jetzt direkt mit meinem Studium zusammenhängt oder nicht, wo ich mich einfach irgendwie weiter entwickeln kann. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Möglichkeiten, Förderungen zu bekommen, Stipendien und ähnliches, auch da sich rechtzeitig, frühzeitig drum zu kümmern.
Und dran denken, es gibt natürlich auch die Option auf ein duales Studium, also dass du bei einer Firma studierst und auch schon arbeitest, was ja dann auch, wenn es in deinem Bereich eine Option ist, eine gute Variante ist.
Eine Variante habe ich noch vergessen, Thema Bildungskredit. Ja, auch das ist möglich, würde ich aber als wirklich letzte Option fast schon zur Rate ziehen oder in Betracht ziehen. Und da aufpassen, der Zins auf so einen Bildungskredit, der ist variabel. Mit anderen Worten, da können auch die Raten dann steigen. Haben verschiedene Leute in der Zinswende vor 2, 3 Jahren am eigenen Leib erfahren müssen. Das ist gar nicht lustig, wenn dann auf einmal die Raten für so einen Bildungskredit deutlich ansteigt.
Die zweite Frage kommt von Stay Wild. Hey Saidi, ich habe ein Haus geerbt und bin plötzlich Immobilienbesitzer. Wie soll ich meine Finanzen am besten aufstellen?
Ich würde sagen, also erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? Das ist erstmal ein schönes Geschenk. Die größte Frage ist, in welchem Zustand das Haus ist. Damit muss man sich wirklich auch neutral mal beschäftigen und durchaus auch Geld in die Hand nehmen. Das ist eine ganz tolle. Du kriegst erstmal so eine Immobilie hingestellt und darfst erst das Geld in die Hand nehmen, aber das ist in aller Regel so. Nämlich tatsächlich mit einem Sachverständigen da mal rangehen. Das kann entweder eine Art von Gutachter sein oder es kann auch tatsächlich ein Energieberater sein, zu schauen, was ist da zu machen. Kommt natürlich darauf an, ob man selbst einzieht, was für Standards hat man selbst oder ob man es vermieten will, was will man sozusagen Mietern da bieten und was kann man für eine Miete verlangen. Also die Frage ist vor allem, wie viel muss rein investiert werden und selbst wenn unmittelbar nichts rein investiert werden muss, unbedingt von Anfang an anzufahren, Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto, Rücklagen für Instandhaltung zu bilden, sich das vor Augen zu führen. Das mag auch zulasten eines ETF-Sparplans, wenn du denn einen hast, gehen, weil natürlich steckt jetzt ein nicht geringer Teil deiner Altersvorsorge in dieser Immobilie drin, egal ob für das Eigenheim oder Vermietung. Und da ist es auch okay, in dieses Gebäude zu investieren und ihr seinen Wert zu enthalten, aber dafür brauchst du Rücklagen.
Oh, jetzt kommt mein großer Moment.
Was kommt jetzt?
Du hast doch was vergessen.
Ich habe was vergessen.
Die Wohngebäudeversicherung, okay, mit Elementarschäden-Baustein.
Danke.
Denk dran, es kann in allen möglichen Regionen Deutschlands zu krassen Unwettern kommen, zu Erdrutschen, was auch immer. Es ist in den letzten Jahren ja auch spürbar mehr geworden. Sicher dich dagegen ab. Es ist ja, wie Saidi gesagt hat, ein Großteil deines Vermögens. Schließ diese Versicherung ab. Wir haben dazu einen Ratgeber, den verlinken wir auch in den Shownotes.
Das betrifft halt wesentlich mehr Standorte, als man gerne meinen möchte. Da kann irgend so ein Mini-Bach, irgend so eine Rinne irgendwie in der Umgebung sein, von der man nie was denken würde. Und selbst das kann in heutigen Zeiten zu einem Überschwemmungsrisiko werden, das eine normale Wohngebäudeversicherung, eine normale, die bestimmt schon vorhanden ist, nicht abdeckt.
Und auf die letzte Frage bin ich jetzt sehr gespannt. Patrick.pro fragt, hey Saidi, ich höre regelmäßig euren Podcast und habe die App. Wieso sollte ich dein Buch lesen?
Ah ja. Patrick, vielen Dank für die Frage. Also, in meinem Buch habe ich zunächst einmal das geballte Finanztippwissen zusammengetragen. Also, du hast wirklich alles mal an einem Platz und du wirst bestimmt auch, vielleicht nicht jetzt, aber in Zukunft in die Situation kommen, weiß ich vielleicht nicht mehr so ganz genau, kann ich da einfach total gut nachschlagen. Dann haben wir viele interessante Facts und Statistiken nochmal zusammengetragen, aktualisiert, die du sonst auf Finanztipp nicht so einfach findest, gerade wenn du auch mal in der aktuellen Situation in Zweifel kommst, wie war das mit den USA und meinem ETF nochmal, wie ist das Verhältnis sich mit, ich sag jetzt was, mit nachhaltigen Geschichten oder mit dieser komischen Vorabpauschale, die ich im Januar immer zahlen muss, wie mache ich das nochmal? Ja, das findest du alles wirklich kompakt in einem Ratgeber zusammengefasst und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, wenn es dann mal an größere Fragen geht, wir hatten es gerade, kaufen oder Miete. Und schließlich, ich glaube, selbst wenn du dich selbst schon wirklich gut auskennst, du weißt ganz bestimmt jemanden, der, sage ich mal, noch nicht ganz so weit ist wie du, der eher am Anfang steht. Und dann glaube ich, ist mein Buch ein super Weihnachtsgeschenk.
Damit ist unser Eigenwerbespot zu Ende. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, würde es natürlich total freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke, Emil.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut, bleib dran. Ciao.